mich noch gut daran erinnern, ich war 20 Jahre alt. Also jetzt bin ich 34, das ist nicht so ewig her, aber jetzt mal, ja, 20 Jahre schon ein Stück. Und so früher, wenn ich an Weihnachten gedacht habe davor, dann war das immer so, ich bin nach Hause gekommen und meine Eltern, denen war Weihnachten wichtig, okay, und denen waren die Geschichten wichtig und Lieder singen wichtig und so weiter und mir waren die Geschenke wichtig, ja. Und bis wir dann irgendwann zu den Geschenken gekommen sind, war ich schon so auf 180, ja, dass ich die nur noch aufgerissen habe und mich danach verzogen habe, ja. Und dann, also Weihnachten war halt irgendwie, ja, das war es halt so ein bisschen, ja, war schon schön, weil es gibt Geschenke, aber arg viel mehr war es auch nicht. Und dann habe ich mit 20 Jahren mein Leben Jesus gegeben, so ein paar Wochen vor Weihnachten. Und ich sagte, was mein Bild von Weihnachten hat sich sowas von umgedreht und plötzlich war das so der beste Abend überhaupt, ja. So dieses Verstehen, hey, Jesus kam in diese Welt für mich und weil er mich lieb hat, weil er mich, ja, das ist das größte Geschenk, das ist das eigentliche Geschenk. Und ich mag so die Jahre vergehen und irgendwo ist jedes Jahr eben gleich. Man feiert halt Weihnachten, aber ich wünsche dir so sehr, dass es genauso ist wie am ersten Tag, wo du verstanden hast, hey, dieser Jesus ist für mich persönlich kam er in diese Welt, für meine Sünde, für meine Schuld, aus Liebe zu mir kam er und hat mich gesucht. Und ja, so darf Weihnachten sein und wir sind in der Predigtreihe und schließen die natürlich mit dem heutigen Abend auch ab. Diese Predigtreihe, sie heißt Gott mit uns. Gott mit uns. Und ich möchte mal so ein bisschen ganz vorne anfangen und möchte uns erstmal eine Geschichte erzählen, die zur Zeit spielt, als Israel ein geteiltes Reich war. Ja? Es gab ein Nordreich, es gab ein Südreich und das ist so ein bisschen, vielleicht könnte man vielleicht sagen, wie heute Nordkorea und Südkorea. Man weiß irgendwie, eigentlich ist es irgendwie eins und doch sind es irgendwie zwei Teile und alle hoffen, dass es irgendwann wieder ein Teil wird. Ja, so ungefähr. Ja? Und so ein bisschen war das in dieser Zeit nach Salomo, dass seine Nachfolger dieses Reich eben geteilt hatten oder ein Teil sich abgespalten hat und irgendwo nicht mehr so gut miteinander konnte. Ja, aber irgendwo war es klar, irgendwie gehören sie trotzdem zusammen. Und die legitime Königsdynastie, sag ich mal, die war im Südreich in Juda, da war auch die Hauptstadt Jerusalem und genau, das war so die legitime Linie von David abkommend, zu der sich Gott eben auch, er hat sich zu beiden Ländern irgendwo gestellt, aber die er irgendwo als die Königsdynastie gesehen hat. Und diese Länder, sie haben immer wieder miteinander Krieg geführt, lagen immer wieder im Clinch miteinander. Und in dieser Geschichte, die ich jetzt erzählen will, eben auch, ja, da hat sich das Nordreich verbündet mit den Aramäern, also so einem anderen Volk, das da um die Ecke gelebt hat. Und gemeinsam sind sie gegen das Südreich angetreten und haben gemeinsam dieses Südreich geschlagen und überrannt. Ja? Und sie haben Tausende von Menschen in die Versklavung geführt und sie haben Städte eingenommen und Zehntausende von Soldaten sind gefallen. Nur die Hauptstadt hat noch standgehalten. Ja? Die hat es irgendwie gepackt und es war aber klar, hey, der nächste Ansturm wartet schon auf uns, so, ja. Bald wird es soweit sein und die nächste Welle wird kommen und ob wir da standhalten werden, keine Ahnung. Und dann heißt es da, da lesen wir, da bebte das Herz des König Ahabs, des Königs Ahas und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben, ja. Also, irgendwo schönes Bild, ja, die Bibel redet ja viel in Bildern, also da, sie vergleichen diese Art, diesen Moment der Angst, den dieses Volk und dieser König Ahas hat, mit einem Wald, wo so Wind durchweht und so richtig diese Bäume sich neigen und eigentlich irgendwo Chaos herrscht. Ja? Man könnte vielleicht heute sagen, die haben gezittert wie Espenlaub. Ja? Das wäre vielleicht so die Übertragung für uns heute. Ja? Also die waren wirklich, wirklich durch. Die hatten so richtig Angst. Die waren absolut verzweifelt. Die waren absolut am Boden und die wussten nicht, wie werden wir das irgendwo hinbekommen, ja? Was jetzt da auf uns zurollt. Und jetzt schickt Gott einen Propheten, nämlich den Propheten Jesaja. Und in Jesaja 7, Abvers 11, da lesen wir, das haben wir, glaube ich, auch an der Wand, genau, da heißt es, erbitte, das sagt Gott durch den Propheten Jesaja zu diesem Ahas, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Also die Situation, wir haben gerade gesehen, Ahas ist in einer schwierigen Lage und Gott kommt zu Ahas und sagt, hey, vertrau auf mich, komm jetzt zu mir in deiner Not, frag mich, ich kann eingreifen, okay? So, ich will dir beweisen, dass ich dir helfen kann. Ich will dir beweisen, dass ich mit dir bin, ja? So, was soll ich machen, damit du mir glaubst? Was soll ich machen? Sag mir irgendwas. Was soll ich machen, damit du mir glaubst? Willst du den fliegenden Elefanten sehen? Willst du einen grünen Sonnenuntergang sehen? Willst du sprechende Bäume sehen? Hey, egal was, sag mir einfach, was du willst, ja? Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Erbitte einfach, was du willst. Ich will's machen und dir damit zeigen, ich bin mit dir, ich bin für dich. Und Ahas bringt eine unglaublich gute Antwort, ja? Unglaublich toll. Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Wow. Wow, Ahas, wie krass demütig bist du denn, ja? Wie unglaublich weise ist doch diese Antwort, ja? Wow, von dir kann man echt was lernen, so bescheiden, ja? Es hört sich so demütig irgendwo an und so richtig im ersten Moment an, aber in Wahrheit, was sehen wir hier in Wahrheit? In Wahrheit sehen wir hier Unglaube, ja? In Wahrheit sehen wir, dass Ahas, wenn wir genauer den Kontext lesen, dass sein Problem war, dass er eben nicht auf diesen Gott der Bibel, nicht auf Jahwe gesetzt hat. Der hat auf alle möglichen anderen Völker gesetzt. Der hatte alle möglichen eigenen Pläne. Der letzte, auf den er gekommen wäre, wäre der Gott der Bibel gewesen. Er hatte kein Vertrauen in diesen Gott. Und schlussendlich sehen wir hier, gibt er Gott eigentlich einen Korb. Ja? Eigentlich sagt er Gott, hey, danke dafür, danke für dieses Angebot, aber nein, ja, brauche ich nicht. Das ist, was er macht. Ja? Und Gott sagte ihm, hey, weißt du was, ich werde dir trotzdem ein Zeichen geben. Ich werde dir trotzdem ein Zeichen geben, ein Zeichen des Beweis, dass ich mit euch bin. Ab Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. So, Gott sagt jetzt, hör zu, du wolltest kein Zeichen, du kriegst trotzdem ein Zeichen. Ja? Und das Zeichen sieht folgendermaßen aus, da wird eine junge Frau in Kürze schwanger werden, sie wird einen Sohn bekommen, sie wird ihn Immanuel nennen. Immanuel bedeutet eben Gott mit uns. Und noch bevor der reif genug ist, zu verstehen, was richtig und falsch bedeutet, und bevor er das unterscheiden kann, also innerhalb weniger Jahre, werde ich deine Feinde verjagt haben. Und wenn du das siehst, dass deine Feinde weg sind, solange dieser Immanuel noch ein junger Kerl ist, wenn du das siehst, dann wirst du verstehen, ich bin mit dir. Also eigentlich sagt er ihm, hey, in diesem Immanuel, in diesem Kerl, der da geboren wird, in diesem Immanuel, wirst du erkennen, ich bin mit euch. Und dann hören wir diese Geschichte weiter, wir gehen weiter und wir merken, was passiert ist. Innerhalb von wenigen Jahren haben die Assyrer, das große aufkommende Reich, haben die Aramäer und eben auch dieses Nordreich vernichtet. Ja. Innerhalb weniger Jahre. Gott hat verheißen, ich bin mit euch, ich stehe auf eurer Seite. In diesem Immanuel wird es sichtbar, wird es klar. Du kannst dich darauf verlassen und es passiert. Gott ist mit ihnen. Und ist treu. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Jahrhunderte sind vergangen. Und ein junger Mann sitzt deprimiert zu Hause. Er kaut auf seinen Fingernägeln und schaut so ein bisschen starr irgendwo in den Raum rein. In Gedanken versunken. Gerade vorher kam seine Verlobte rein, hatte ihm aufgeregt erzählt, hey, du glaubst nicht, was passiert ist. Unglaublich, was gerade passiert ist. Du kannst dir nicht vorstellen, ja, was ich die letzte Zeit so erlebt habe. Zu mir kam nämlich ein Engel, okay, interessant, ja. Ja, zu mir kam ein Engel und der hat gesagt, ich werde schwanger und zwar vom Heiligen Geist. Kannst du dir das vorstellen? Vom Heiligen Geist sogar, okay, alles klar, ja. Und ich werde den Messias gebären, den Retter der Welt. Und jetzt bin ich schwanger. Wow, cool, tolle Nachrichten. Danke für diese Info. Und ich glaube, so dieser Josef, ja, das ist dieser junge Mann, so heißt der Josef, der wusste in dem Moment nicht so ganz, soll ich jetzt lachen oder weinen oder was ist hier los, ja? Was erzählt die mir da gerade? Und wer soll denn diesen Müll auch noch glauben, ja? Ich sage dir, in Marias Haut hätte ich nicht stecken wollen. Also da irgendjemandem zu verklickern, dass man da schwanger ist vom Heiligen Geist, ganz tolle Geschichte. Und natürlich Josef, ich meine, der Typ mag sehr vertrauensvoll sein, aber Vertrauen hat ja auch irgendwo Grenzen, ja. Und ich kann mir so vorstellen, wie dieser Josef zu Hause sitzt, an seinen Fingernägeln nagt und sich eben überlegt, was mache ich jetzt? Ich ziehe mich mal zurück, ich denke mal nach, Maria, alles klar, wir reden später. So, was mache ich jetzt? Wie soll ich so eine Lüge, so eine Schande, die diese Frau über mich gebracht hat, die meine Verlobte über mich gebracht hat, wie soll ich darauf reagieren? Ja, und er überlegt so hin und her und hat so manche Ideen und er ist ja ein netter Kerl und er ist ein Gentleman und er ist irgendwo, ja, und will, obwohl sie ihn eigentlich so, ja, obwohl sie ihn echt richtig hat dumm dran stehen lassen und ihn richtig verletzt hat, ist er trotzdem irgendwo bereit, so den Ausweg zu suchen, damit sie irgendwann auch gut wegkommt, ja. Aber während er so grübelt und so vor sich hindenkt, passiert Folgendes. Und das lesen wir in Matthäus 1, Abvers 20. Während er aber dies im Sinne hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Ja. Was macht dieser Engel? Dieser Engel, er kommt und er greift eigentlich diese Prophetie, die ursprünglich an diesen Ahas ging, die greift er auf und er sagt eigentlich damit: Hey, so wie Gott Ahas in diesem ersten Immanuel sozusagen bewiesen hat, dass er mit ihm ist, mit diesem Ahas ist, so beweist Gott in diesem eigentlichen Immanuel, in Jesus, beweist Gott, dass er mit uns allen ist. Ja? So wie im ersten Immanuel Gott bewiesen hat, diesem Ahas, dass er mit ihm ist, so beweist er in Jesus, dass er mit uns ist. Und da heißt es, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. So was bedeutet das, dass er mit uns ist? Was heißt es denn, dass Gott mit uns ist und es bedeutet, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ja, er wird Menschen retten von ihren Sünden. Bei Ahas, da ging es um eine weltliche, um eine punktuelle Rettung. Ja? Rettung vor dem konkreten Feind, der da war. Aber an Weihnachten in Jesus geht es um eine allumfassende, eine ewige Rettung. Ja? Und zwar die jedem gilt, der zu ihm kommt, der zu diesem Gott kommt, der zu diesem Jesus kommt. Und wenn du so willst, erfüllt sich eigentlich diese Prophetie, die an Ahas ging, zuerst mal, erfüllt sich eigentlich erst in Jesus so wirklich. Allumfassend, komplett. Ja? Dieser Ahas und das, was hier bei Ahas geschieht, ist eigentlich nur so eine Vorschau, so ein Schatten auf das Eigentliche, was da drin steckt in dieser Prophetie, in diesem Zuspruch Gottes. Ja? Im ersten Moment ist es was Punktuelles, was in dieser Welt gilt, aber im nächsten Moment, an Weihnachten, ist genau dieses Gott mit uns etwas Allumfassendes, etwas Ewiges, was für immer gilt. Jesus kam und in diesem Jesus sehen wir, Gott ist mit uns. So, indem wir diesen Jesus anschauen, indem wir uns klar machen, wer er ist, erkennen wir, hey, Gott ist für uns. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen diese Wahrheit, Gott ist für mich, schon zu den krassesten Dingen bewogen hat, zu den mutigsten Glaubensschritten bewogen hat, zu den krassesten Umkehrmomenten bewogen hat. Ja? Gott ist mit uns. Hey, das ist so eine große Wahrheit. Und weißt du, ich glaube immer, man weiß es so im Hinterkopf und dann ist man in Situationen und genau dort will Gott hineinsprechen, will sagen, hey, ich bin jetzt bin ich mit dir. Hier bin ich mit dir. Und wir müssen dieses Gott mit uns immer wieder anwenden auf unser Leben in den verschiedenen Momenten und auch im Blick auf die Zukunft, im Blick auf all das, was kommt, dürfen wir wissen, Gott ist mit uns und Gott ist für uns. Und selbst wenn wir nicht immer wissen, was und wie und so weiter, hey, Gott weiß es und Gott kennt den Weg und er steht auf unserer Seite. Und jeder Einzelne von uns ist eingeladen, in Jesus, Gottes Immanuel, Gottes Ich bin mit dir zu erkennen. Zu erkennen, Gottes Versprechen zu erkennen, dass er für uns ist. Gottes Einladung erkennen, dass wir auf ihn setzen dürfen. Ich habe eine Geschichte gehört. Sie spielt in Papua-Neuguinea. Das ist so ein Eck der Welt, wo ich echt wenig Ahnung habe. Ja? Kenne ich mich nicht sonderlich gut aus. Aber das Verrückte ist ja, dass im Laufe der Jahrhunderte Missionare bis an die letzten Ecken dieser Welt gekommen sind. Ja? Bis in die allertiefsten Dschungel und ich weiß nicht was. Und viele Missionare haben echt diese Welt geprägt, haben Kulturen geprägt. Das ist Wahnsinn. Und in Papua-Neuguinea, da gab es eine Familie, das waren die Richardsons, eine Missionarsfamilie, junges Ehepaar, und sie sind zu den Stämmen der Savi gegangen. So, die Savi waren bekannt dafür, dass sie so Kopfjäger waren und Kannibalen waren. Ja? Also, naja, manche von uns haben vielleicht Angst vor Löwen. Ja? Also ich war mal in Kamerun und es war eine herausfordernde Situation. Ich hatte Malaria, mir ging es nicht gut und so weiter. Und ich habe mich so ins hohe Gras verzogen. Okay? Und dann sagt der Missionar, mit dem ich unterwegs war, aber Simon, pass auf, hier gibt es Löwen. Super. Danke für diese Info. Ja? Ich habe schon mal mir die Zeitungsannonce gesehen. Ja? Missionar sitzt auf dem Klo, wird gefressen von Löwen oder so. Ja? Das wäre meine Horrorvorstellung gewesen. Aber weißt du, Löwen fressen Menschen, Kannibalen fressen Menschen auch, ja, okay. Also im Grunde, diese Richardsons haben sich entschieden, freiwillig unter diesen Kannibalen zu leben. Und diese Savi, die hatten, ihre Kultur, ihr höchstes Ideal war der Verrat. Das Hintergehen von ihren Feinden. Sie irgendwie um den kleinen Finger zu wickeln und sie auf die bestmöglichste, bestheimtückischste Art und Weise umzubringen. So, das war das Ideal dieser Savi. Und ihre Legenden handelten von vorgetäuschten Freundschaften und von heimtückischen Morden und von Blutrache. Und das waren so die großen Vorbilder, denen sie nachgeeifert sind. Ja? So wollen wir auch werden. Die ganze Kultur war darauf aufgebaut, umso mehr du sowas schaffst, umso besser, umso größer, umso gewaltiger. So, wer seinen Feind am grausamsten tötete, war der größte Held. Und dann gab es verschiedene Dörfer, die sich da immer bekriegt haben, und wo genau das praktiziert wurde, die sich manchmal zusammenschließen wollten. Und dann wurde der kam als Bote, wurde einfach mal verputzt. Ja? So. Der kam als Freund, wurde verputzt. Ja? Und die haben sich daran gefreut. Hey, wir haben den verarscht. Ja? Wir haben es dem gegeben. So, und die Richardsons, die kamen jetzt eben als Außenstehende. Und als Außenstehende wurden sie erstmal anders wahrgenommen. Ja? Sie wurden nicht so sehr wahrgenommen als Teil dieser ganzen Gruppe und deshalb waren sie nicht so gefährdet. Ja? Sie kamen dazu, haben in der Nähe so ihr Lager aufgeschlagen oder sich da was hingestellt und so. Und haben dann die Einheimischen mit Rasierklingen und Äxten und alles Mögliche, was sie so im praktischen Leben gebraucht haben, versorgt. Und deshalb waren die gern gesehen. Ja? So. Und im Laufe der Zeit haben die drei Dörfer, nächstliegenden Dörfer haben so sich immer mehr zu denen, ja, eigentlich in die Nähe von ihnen halt, haben sie ihr Lager so aufgeschlagen, um sie herum, wenn man so will, ja. Und dieser Missionar, Don Richardson, er erzählt, wie innerhalb der ersten 2 Monate, wo diese drei Dörfer eben so ihre Lager rund um sie herum aufgeschlagen haben, innerhalb von 2 Monaten gab es 14 blutige Kämpfe. Einfach aus irgendwelchen Gründen, wo irgendeiner den anderen blöd behandelt hat und der eine Stamm, sind 5 Leute auf den los, haben den umgebracht und er sagt, ich stand immer dazwischen so, ich habe es immer gesehen, immer mitbekommen, ja. Und die Frauen, die standen daneben und sie haben ihre Männer angefeuert, gib ihm, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an irgendwelche Jugendgangs oder so, ja, so ein bisschen in die Richtung. Und der Don, dieser Missionar, er hat die ganzen Kranken oder Verletzten immer versorgt, er hat hunderte von Penicillinspritzen verteilt, hat für die Leute gebetet, die Nächte durch gebetet, ist dazwischen gegangen, hat sie angefleht aufzuhören und es ging immer weiter und diese Fäden, diese Blutfäden, sie haben einfach nicht aufgehört. Und der Missionar hat auch versucht, den Leuten natürlich von Jesus zu erzählen. So, und an einem Tag saß er mit den anderen so in der Runde und er fängt an, ihnen von Jesus zu erzählen und sie sind so richtig nicht aufmerksam, sie gähnen, sie, die Geschichte langweilt sie so richtig übertrieben, ja. Sie haben richtig keinen Bock drauf, er mag das, ja. Jesus, boah, langweiliger Typ, so, ja. Und irgendwann kommt er zu Judas, ja, und er erzählt, wie Judas 3 Jahre lang eben mit Jesus unterwegs war, im engsten Kreis, wie sie richtig, ja, wie das so halt seine 12 Jünger, die wirklich ihn kannten durch und durch und dann, wie er Jesus eben heimtückisch verraten hat. Und plötzlich waren die alle sehr hellhörig, ja, und waren irgendwie total fasziniert von diesem Judas. Wow, was für ein Typ, der hat's drauf. Alle sind begeistert, er ist so der größte Held für sie. Und dieser Don Richardson, er checkt das nicht so, was ist hier gerade los, was passiert hier gerade? Bis er versteht, oh Mann, die feiern diesen Judas. Das ist für sie ihr Held. Und er ist so total am Boden zerstört und er sagt sich, hey, ich werde nicht weitermachen. Für mich ist das Ding durch. Für diese Mission, sie ist gescheitert. Das ist unmöglich, ich habe hier versagt, ja. Und er ruft sie, die Dörfer, zusammen und geht zu jedem einzelnen Dorf und sagt, hey Leute, wir werden weiterziehen, ja, wir werden gehen. Und die Sache war aber, diese Leute, sie mochten sie sehr, ja, und haben sich überlegt, was können wir machen, damit irgendwie die nicht gehen, ja, und haben die ganze Nacht durch diskutiert und sich überlegt und dies und das. Und am nächsten Morgen kommen sie und sagen, hey, verlass uns nicht, wir werden Frieden schließen. Wir werden als Dörfer miteinander Frieden schließen. Und dieser Don Richardson, er erzählt so, wie er das Ganze beobachtet hat, so die nächsten Tage, was so passiert ist, ja. Und er erzählt und sagt, auf einmal sieht er, wie einer der Krieger aus einem der Dörfer hat seinen Sohn auf dem Rücken und er geht in Richtung des anderen Dorfes. Und seine Frau läuft hinter ihm her und sie weint. Und irgendwann schnappt sie das Kind von seinem Rücken, reißt das Kind runter und rennt weg. Und alle anderen Frauen aus diesen Dörfern, sie packen ihre Kinder und sie weinen und schreien. Und einer von dem anderen Dorf, wo dieser Typ, dieser Krieger gerade unterwegs hin war, der geht hoch, er schnappt sich seinen 6 Monate alten Sohn, nimmt ihn und geht los zu diesem Dorf, wo der eine Krieger losging. Seine Frau hat es nicht gesehen und irgendwann checkt sie, er hat unseren Sohn. Und sie schreit hinterher, nein, nein, nein. Und er geht trotzdem rüber zu diesem Dorf und er nimmt seinen Sohn und gibt diesem Stamm, diesem feindlichen Dorf, seinen Sohn. Und dieses feindliche Dorf, da ist auch ein anderer Krieger, der seinen Sohn schnappt und wiederum in das Dorf geht und seinen Sohn gibt. Und beide Dörfer jeweils für sich beginnen so ein Ritual, sie legen ihre Hände auf dieses Kind und sie schwören, dass solange dieses Kind lebt, es Frieden geben wird zwischen diesen Parteien, zwischen diesen Dörfern. Und dann hat dieser Missionar verstanden und rausbekommen, ja, es gibt da so ein Ritual und das war wichtig für diese Sawi. Es gibt ein Ritual, weil die sich dauernd bekriegen, wenn, da gibt es so Friedenskinder. Und wenn ein Dorf dem anderen Dorf das Friedenskind gibt, so ein Friedenskind gibt, dann bedeutet es, alle Heimtücke ist vorbei. Es ist das Versprechen, wir leben jetzt in Frieden mit euch. Und dieser Missionar, der hat darauf aufgebaut, genau auf diese Geschichte. Und plötzlich haben sie verstanden, hey, Judas wollte eigentlich das Friedenskind töten. Und dann haben sie Judas gar nicht mehr gefeiert. Ja? Man tötet doch kein Friedenskind. Und dieser Stamm hat sich geöffnet für diesen Jesus. Aber weißt du, ich glaube, das ist so der Punkt. In Jesus hat Gott uns versprochen, ich bin mit euch. In Jesus hat Gott uns gezeigt, ich will Frieden schließen mit euch. Ich will euch vergeben. Ich will das Alte, was ihr getan habt, das dürft ihr hinter euch lassen. Nichts trennt uns mehr voneinander. Da gibt es nichts mehr, was zwischen uns steht. Ihr seid eingeladen zu kommen. Immanuel, Gott mit uns. In diesem Immanuel wurde es möglich, dass Gott wirklich nicht nur irgendwie mit uns ist, sondern dass wir auf ewig mit ihm versöhnt werden können, auf ewig mit ihm Frieden schließen können. Lassen Sie uns einmal ein, dass wir gemeinsam aufstehen und vielleicht schließen wir einfach mal kurz die Augen. Und Und ich glaube, Weihnachten ist ein guter Moment, um gute Entscheidungen zu treffen. Ich will einfach mal fragen, wenn jemand hier ist, der sagt, hey, ich habe diesen Jesus, ich weiß schon, ich kenne Weihnachten und so weiter, aber so, dass Gott mit uns ist, dass er mich einlädt an Weihnachten, dass er sich wünscht, dass ich zu ihm komme und mein ganzes Herz ihm schenke, das ist mir irgendwo noch nicht so ganz klar. Aber ich will dir heute sagen, Gott lädt dich ein, dass du zu ihm kommst, dass du dein Leben auf ihn wirfst, dass du ihm die Hand reichst und mit ihm Frieden schließt. Das Alte hinter dir lässt. Er ist gekommen, um zu retten und Sünden zu vergeben und neu zu machen. Wenn du hier bist und sagst, heute Nachmittag, hey, ich will das machen, ich will diesen Schritt irgendwo gehen, ich will Gott zeigen, hier bin ich. Ich will dein Angebot und deine Einladung annehmen. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich will heute sagen, ja, Jesus, dir will ich folgen und ich brauche dich. Dann darfst du dich mal melden. Dankeschön. Dankeschön. Ich will noch eine zweite Frage stellen. Wer ist hier, der sagt, hey, ich merke, ich will heute so ganz neu begreifen, Gott ist wirklich mit mir. Gott ist auf meiner Seite. Gott ist für mich. Und ich merke, wie ich das oft irgendwo nicht geglaubt habe. Wie ich da oft mich dann doch allein die Entscheidung getroffen habe, wie ich oft irgendwo so Ausreden hatte wie dieser Ahas, weil ich auf andere Sachen gesetzt habe. Ich will heute ganz neu sagen, hey, ich will auf diesen Jesus setzen. Ja, wenn du hier bist und du sagst, ich bin eigentlich schon länger dabei im Glauben, aber das ist etwas, was ich ganz neu, diese Entscheidung will ich ganz neu treffen, dann darfst du dich auch mal kurz melden, dass ich einfach sehen kann. Yes. Jesus, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für Weihnachten. Wir danken dir für, dass wir dich feiern dürfen. Herr, wir wollen dich in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, auch in diesen kommenden Tagen jetzt, Herr. Wir beten auch für all diejenigen, die an all den Orten, überall auf der Welt, wo in den nächsten Tagen Weihnachten gefeiert wird. Wir wollen beten, Herr, dass deine Herrlichkeit kommt, Herr. Wir wollen beten, dass Menschen dich erkennen als ihren Retter, als ihren Erlöser. Neu irgendwo verstehen, wie gewaltig es ist, dir folgen zu dürfen. Wie gewaltig es ist, was du getan hast an Weihnachten. Du bist gut zu uns. Du bist mit uns. Und wir erheben dich dafür. Dir sei alle Ehre, Herr. Gebrauch uns, diese Message weiterzutragen. Mit unserem Tun und mit unserem Reden, Herr, wir wollen Zeugen sein für dich und für deine Liebe. Amen.